Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir sind im neuen Jahr, wir sind im Lockdown und wir dachten uns daher, es ist Zeit für ein neues Serienquartett. Wir haben uns durch 4 Serien geguckt und zwar hochgelobte, heiß diskutierte und hochkarätig besetzte.
Und ob es sich überhaupt lohnt, sie anzusehen, das klären wir in dieser Stunde. Und das tun wir in altbewährter Runde zusammen mit Anna Wollner und Henrik Efer, zugeschaltet aus ihren Homeoffices. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Bei unserer ersten Serie geht es um einen Thriller mit Weltstars. The Undoing heißt die Serie und es spielen mit Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland. Anna Wollner stellt The Undoing vor.
Ja, es ist so ein bisschen das Déjà-vu der Stunde, denn die Macher von Big Little Lies bzw. Produzent David E. Kelly und Zugpferd Nicole Kidman, die haben sich wieder zusammengetan, diesmal unter der Regie von Susanne Bier und wieder basierend auf einem Buch, nämlich einem New York Times Bestseller, und haben einen Thriller gemacht, der in den USA auf HBO lief und so ein bisschen ein Straßenfeger war. Und statt an der Westküste in Monterey geht es in The Undoing an die Ostküste nach New York. In die Upper Class und Nicole Kidman und Hugh Grant spielen so ein Vorzeige-Ehepaar. Sie Therapeutin, er Kinderarzt mit sehr, sehr viel Geld und mit Vorzeigesohn. Doch auf der Privatschule des Sohnes ist nicht alles heile Welt, vor allem nicht als eine Mutter auf grausame Art und Weise, nämlich mit dem Hammer wird ihr der Schädel eingeschlagen, ermordet wird.
Was wissen Sie schon? Kennen Sie den Täter?
Nein, niemand weiß irgendwas Genaues. Gar nichts.
Ich verkrafte das nicht, diese arme Frau.
Ich weiß.
Und was wird aus dem armen Jungen? Was ist...
Ach ja. Sie suchen nach Ihrem Ehemann.
Na klar. Offensichtlich hatten Sie Probleme. Es ist immer der beschissene Ehemann.
Ja, es ist immer der beschissene Ehemann, was Grace Fraser allerdings noch nicht ahnt. Es ist nicht der Ehemann der Toten, sondern ihr eigener Ehemann, der beschissene Ehemann ist. Denn der hatte eine Affäre mit der Toten und gerät schnell ins Visier der Ermittler und entpuppt sich dann als Psychopath. Und Nicole Kidman spielt das, naja, ich würde sagen, gewohnt emotionslos mit ihrer Botox-Stirn. Hugh Grant, den Verdächtigen mit so einem spitzbübischen Lächeln, das ihm irgendwann im Halse stecken bleibt und schnell vergeht. Edgar Ramirez als Ermittler ist für mich der heimliche Star dieser Serie und nach The Night Manager inszeniert Susanne Bier recht konventionell. Die Serie hangelt sich so ein bisschen von falscher Fährte zu falscher Fährte und von Folge zu Folge zu von Cliffhanger zu Cliffhanger. Das ist weder bahnbrechend noch wahnsinnig smart oder clever, aber doch so, dass ich bis zur letzten Folge dran geblieben bin und unbedingt wissen wollte, ob dann jetzt am Ende Hugh Grant der Täter war oder nicht.
Ja.
Alles gesagt.
Also ich bin,
alles gesagt.
Also ich kann ja kurz mal anfangen. Ne?
Ja,
ich bin auch total dran geblieben. Es wird ja ständig gespielt, mit wer war es. Alle hätten es sein können. Das ist so eine klassische Whodunit-Geschichte. Und wenn es am Ende eine brillante Auflösung gegeben hätte, irgendwas Smartes, wäre ich begeistert gewesen. Aber es war die absolute Enttäuschung. Es wurde sehr viel Erwartung aufgebaut, die in keiner Weise
eingelöst wurde. Es ist Verarsche eigentlich. Und ich muss sagen, was mich interessiert hätte, vor 40 Jahren wäre diese Serie ein Spielfilm gewesen und es wäre dann der Titel Basic Instinct oder Verhängnisvolle Affäre, der Thriller der mit erotischen Elementen. Weil wir jetzt eben im Serienzeitalter sind, ist das halt eine Serie. Aber wie Susanne schon gesagt hat, man muss ja auch mal was erzählen. Also so viel Energie, wie da in die Innenausstattung der Innenräume gesteckt worden ist, hätte man ja auch in die Erzählökonomie stecken wollen. Ich finde, ganz brutal gesagt, es gibt Strecken in dieser Serie, die kann man rausstreichen. Das ist reiner Stillstand. Ich bin etwas empört, dass so eine billige Konstellation so erfolgreich ist. Oder vielleicht ist sie deshalb erfolgreich, ja, weil sie so billig ist. Ich habe da mehr Fragen als Antworten.
Henrik, hast du was
ich glaube,
Positives
es ist tatsächlich,
zu sagen?
Ja, okay. Ich sage eine positive Sache und das habt ihr aber letztendlich auch schon gesagt. Es ist der Cast. Ne? Der Cast holt alles raus. Wenn der Cast nicht da wäre, dann wäre gar nichts mehr da. Also es ist, wie ihr schon gesagt habt, überhaupt nicht smart. Es ist halt einfach wahnsinnig gut besetzt. Und ich finde es sogar tatsächlich, obwohl es, Patrick, wie du auch schon gesagt hast, so eine 80er, 90er Jahre Filmbesetzung ist mit Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, ist das sogar noch sehr mutig eigentlich, diese Leute hier zu besetzen, weil sie eben gestandene Schauspieler sind, die einfach etwas hereintragen in diese sehr, sehr flache Erzählung. Ich meine, man muss einfach mal sagen, David E. Kelly, der kann auch nicht immer einen Treffer landen, ne? Und der hat, glaube ich, zwei Probleme. Das eine ist, er darf, glaube ich, machen, was er will mittlerweile, weil er einfach diese wahnsinnige Liste an wahnsinnig erfolgreichen Serien seit den 90ern einfach hat. Und sein zweites Problem ist, glaube ich, dass er alleine schreibt. Und dieses alleine Schreiben, das funktioniert manchmal, wie bei Big Little Lies, wo es einfach großartig war. Und manchmal geht es halt in die Hose. Und hier ist es einfach in die Hose gegangen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ne?
Ich glaube, er hat noch ein zweites Problem. Das ist jetzt nur eine These. Nicole Kidman ist ja auch Produzentin. Und ich denke mal, dass sie da vielleicht auch noch ein bisschen mitgeredet hat. Und dass sie die Hauptfigur ist in der ganzen Serie, finde ich problematisch. Ihre Figur ist einfach total schwach. Sie spielt eine Therapeutin, aber ob sie arbeitet oder nicht, ist eigentlich egal. Eigentlich ist sie ja die besorgte Ehefrau, so die Frau im goldenen Käfig. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass David E. Kelly sich interessiert für diese Figur. Sie bleibt irgendwie total flach. Also, dass sie überhaupt keine Ahnung hatte, dass ihr Ehemann vielleicht doch ein Soziopath sein könnte, das als Therapeutin ist etwas rätselhaft. Und eigentlich interessiert sich, glaube ich, Kelly mehr für Jonathan, für den Ehemann, den er aber auch irgendwie nicht in den
Griff
bekommt.
Aber auch nicht richtig, genau. Also ich meine, ich habe auf meinem Zettel noch den Satz stehen, Nicole Kidman übernimmt die Rollen, die Julia Roberts nicht haben möchte. Ich war gar nicht so zufrieden mit der Besetzung, will ich an dieser Stelle sagen. Ich glaube, man spürt in den ersten drei Folgen der Serie, dass da ja sowas wie Vertigo für Arme drinsteckt. Also die Figur der Nicole Kidman, die plötzlich merkt, mein Leben ist ja gar nicht so, wie es ist und wie langsam sich sie selber in so eine Paranoia reinsteigert. Nur das interessiert diese Serie ab Folge 3 nicht mehr. Genauso wie die Figur von Edgar Ramirez 2 Folgen lang verschwindet, um in der letzten Szene wieder aufzutauchen, als hätten wir ihn permanent gesehen. Also da verliert sich, finde ich, auch diese Serie in ihrem Cast, in der Betrachtung, welche Perspektive hier eigentlich interessant ist. Und um ganz ehrlich zu sein, die Beziehung von Hugh Grant zu der Toten, das ist ja eigentlich das Spannende und wie der Druck da auf diese Beziehung aufgebaut wird. Aber das interessiert den Film ja gar nicht. Es ist ja einfach nur eine Rückblende irgendwann.
Ja, aber dieses Perspektivding, was diese Serie hat, also wir sind ja hier die ganze Zeit bei der Täterfamilie mit dabei. Und die Opferfamilie oder das Opfer an sich wird ja eigentlich auch total reduziert auf diese 2 Momente, die sie noch lebend in der ersten Folge hat, wo sie beim Board-Meeting ihr Kind stillt und die Brust rausholt und erstmal gegen alle Etikette-Regeln der Upper Class verstößt. Und dann noch diese laszive Szene in der Umkleide, wo sie nackt vor Nicole Kidman steht und dann ist sie ja eigentlich nur schon tot. Aber auch da hätten mich die Familiendynamiken mehr interessiert. Die Rolle ihres Ehemannes, die Rolle des Kindes etc., was es aber komplett ausblendet. Und schauspielerisch, finde ich, spielen Nicole Kidman und Hugh Grant die ganze Zeit aneinander vorbei.
Ja, Hugh Grant wirkt ja auch wie aus einer anderen Serie. Also ich mag ihn ja wirklich sehr. Er ist ja auch wirklich ein toller Schauspieler, jetzt auch gerade. Aber ich habe auch immer so ein bisschen auf Andie MacDowell gewartet, die da irgendwie um die Ecke kommt. Außerdem muss er noch natürlich einen Kinderonkologen spielen, nicht nur ein Kinderarzt. Das muss natürlich der Arzt für die krebskranken Kinder sein, weil wie wäre das, wenn es... Also eigentlich ist es eine Seifenoper, wenn man ehrlich ist.
Anna, was du sagtest mit der Perspektive. Ne? Ich glaube, wäre das ein bisschen näher auch an der Opferperspektive dran gewesen. Das Opfer ist ja eine Latina. Sie wohnt in Spanish Harlem. Wäre auch diese Upper Class, diese oberen 10.000, die sich da in ihrem Selbstmitleid ergehen, wäre etwas irgendwie gebrochen. Dem ist ja nicht so. Wir sind immer bei der Täterperspektive und das Thema Rassismus. Unterschwellig will es miterzählt werden, wird es aber nicht. Und dann ist natürlich auch ein Klassenunterschied wird aufgemacht. Am Anfang ist es so ein bisschen, als sei es Sozialsatire, aber das verliert sich nach Folge 1 total. Dann ist es wirklich nur dieser Upper-Class-Lifestyle-Porno.
Also ich muss zugeben, ich kenne den Roman nicht, der dem Ganzen zugrunde liegt. Ich glaube aber, als Roman hat es besser funktioniert. Ich glaube, der Versuch, diesen Roman abzufilmen, ist einfach gescheitert. Dieses Winden und Wenden des Beschuldigten, das funktioniert auf Romanebene, das ist aber hier einfach nur ordinär. Also es ergibt keinen Sinn. Und es ist auch zum Beispiel dieses Bild mit diesem alten, weisen Mann, der in dieser Art Schloss über der Stadt wohnt, der Vater von Nicole Kidman sein soll, großartig besetzt. Aber das funktioniert einfach abgefilmt so nicht. Und das hat wahrscheinlich, ja, so als Parabel funktioniert das im geschriebenen Text. Aber ich glaube hier, das ist der Knackpunkt, glaube ich, wo es gescheitert ist. Man kann nicht jeden erfolgreichen amerikanischen zeitgenössischen Roman in Serie bringen. Das ist der beste Beweis.
Wir müssen bewerten an dieser Stelle, The Undoing. Ich habe 2 Bewertungen rausgesucht. Das hat auch eine gewisse Art von Jubiläum, denn es gibt eine Serie, die 2020 die Schallmauer durchbrochen hat und jetzt offiziell die am längsten laufende Live-Action-Comedy-Serie der amerikanischen Fernsehgeschichte ist. It's Always Sunny in Philadelphia und eine der Hauptrollen dort spielt Danny DeVito. Und Danny DeVito wird uns durch diese Serie mit seinen Bewertungen führen. Wir wollen jetzt The Undoing bewerten.
Ich liebe deine Einführung.
Ja.
Die Spannung ist groß. Ich würde vorschlagen, Henrik.
Ja, ich würde sagen, ein Flop.
Bullshit. Bullshit.
Sehr schön. Anna, können wir das nochmal hören?
Ja, ich glaube, ich bin diejenige, die der Serie noch am meisten abgewinnen konnte. Vielleicht auch, weil sie so konventionell gemacht wurde. Aber ich möchte mich nicht schon am Anfang des Jahres mit euch streiten. Deswegen.
Ach, dabei hätten wir gerne mal den anderen Ton gehört.
Kommt noch.
Ich glaube, den hören wir heute noch. Insofern sage ich auch ein Flop.
Bullshit. Bullshit.
Ja, Susanne, jetzt mal du.
Ja, ich schließe mich an.
Bullshit. Bullshit.
Von mir gibt's auch einen Flop.
Bullshit. Bullshit.
Sehr schön, dann hören wir vielleicht in der nächsten Runde die andere Bewertung. Erstmal The Undoing, die läuft bei uns bei Sky. Auch in unserer zweiten Serie spielt ein berühmter Brite einen ziemlich zwielichten Mann. Hugh Laurie ist der Politiker Peter Lawrence in der Serie Roadkill und Patrick stellt die Serie vor.
Ja, Peter Lawrence, das ist der britische Verkehrsminister und er feiert gleich zu Beginn der ersten Folge dieser Serie einen juristischen Sieg. Wir sehen ihn, wie er aus dem Gericht kommt, wo er wohl durch einen Hang zur Unwahrheit eine Diffamierungsklage gewonnen hat. Es gab Vorwürfe der Korruption, die im Raum standen, ausgegraben durch die Presse. Und noch im Siegestaumel sitzt dieser konservative Tory-Politiker in seinem Auto, als sich sein Assistent zu ihm rüberbeugt und ihm mitteilt:
Who is it? It's somebody that says she's your daughter.
Which one? The one who doesn't speak to me or the other?
Neither of them.
Then who?
A new one. She says, a third, another daughter. I'll cancel all your appointments.
Also eine Frau hat sich bei ihm gemeldet und behauptet, sie sei seine Tochter, unehelich. Und um es noch schlimmer zu machen, sie sitzt im Gefängnis. Und das ist die Ausgangslage von Roadkill. In 4 Folgen sehen wir sehr kondensiert, welchen Preis in der Politik Erfolg haben kann. Hinter der Serie steht der zweifach Oscar-nominierte Autor und Dramatiker David Hare, der, wie ich finde, dem hier eine sehr schöne, kleine, intelligente Studie gelungen ist über so die Verlässlichkeit der eigenen Ideale. Wann riskiert man seine eigene Freiheit und Privatsphäre, um in die Sphäre der Macht zu gelangen? Sehr effektiv erzählt, anders als die Serie, über die wir gerade gesprochen haben. Angenehm britisch, fast undramatisch. Eine schöne Variation auf House of Cards, der mehr Erotik-Krimi war und weniger interessiert an dieser Wechselwirkung von eigener und politischer Freiheit. Mir hat das sehr gut gefallen und bin sehr gespannt, wie ihr diese Serie empfunden habt.
Ja, tut mir leid, jetzt geht's leider los. Also mir hat die Serie wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich fand, sie geht richtig gut los. Ich habe richtig Lust drauf bekommen in den ersten paar Minuten. Und dann beginnt der Downfall, und zwar nicht nur des Protagonisten, sondern auch der gesamten Erzählung. Also du sagst, es war eine kleine Studie. Ich finde, es ergibt sich überhaupt kein Gesamtbild. Es gibt ungefähr 1 Million lose Stränge, die nicht auserzählt werden. Es ist behäbig zusammengekleistert und es ist ein Altherrenwerk von alten Männern über alte Männer. Wir können gerne die Frauenrollen einmal durchgehen und uns daran abarbeiten. Also wer erzählt hier für wen und was will mir erzählt werden? Also für mich ist es keine Studie, für mich ist es auch kein dichtes Drama, sondern es passiert einfach viel zu wenig. Bei einem 4-Stunden-Drama, was so kurz ist, da muss das Ganze auf den Punkt sein und hier ist jeder Punkt verfehlt.
Es ist auf den Punkt, aber ich höre mir gerne an, was Anna dazu zu sagen hat.
Ja, ich bin da leider total bei Hendrik. Ich wusste, Patrick, dass du diese Serie total feiern wirst und hab mir
ja, das wusste ich auch.
Wage es trotzdem, dem zu widersprechen.
Weil Hugh Laurie ein großartiger Schauspieler ist.
Absolut.
Ja, das unterschreibe ich sofort. Aber es ist wirklich, Hendrik hat es gesagt, es ist so eine Altherrenserie, die überhaupt nicht weiß, was sie erzählen will. Es werden hier hunderte Handlungsstränge aufgemacht. Die wenigsten werden zu Ende erzählt. Ganz viel verliert sich in Andeutungen. Vielleicht liegt es irgendwie auch daran, diese Parallelwelt, in der es spielt. Irgendwie, es gibt keinen Brexit, es gibt keine Pandemie. Das ist irgendwie wirklich für mich so eine Version von House of Cards für Arme geworden. Da habe ich mir wirklich Kevin Spacey zurückgewünscht, der ab und zu mit der vierten Wand bricht. Aber wie sich hier Hugh Laurie als erst Verkehrs-, dann Verteidigungsminister und am Ende als
Justizminister. Justizminister, bitte. Was sehr wichtig ist übrigens in diesem Drama.
Stimmt, weil er
die Gefängnisreform anschiebt.
Die Gefängnisreform anstößt, genau. Aber das hat hier so viele Ebenen miteinander vermischt und da hatte nichts weder Hand noch Fuß.
Also Komplexität als Problem. Susanne.
Ich bin so ein bisschen zwischen euch. Also ich neige aber auch dazu, die Serie ziemlich brillant zu finden mit einigen Einschränkungen. Also da kann die Serie aber fast nicht so richtig was dafür, dass es keine Pandemie gibt und dass es eine Welt nach dem Brexit ist. Es bleibt fast so ein bisschen hinter der Jetztzeit zurück. Eine Politik, in der es so überschaubare Probleme gibt. Es ist eine Geschichte so über Gier, Schwäche, Korruption. Das wiederum erzählt sie, finde ich, sehr brillant. Sie will ja auch immer so ein bisschen ins Privatleben von Hugh Laurie eindringen. Und da, finde ich, ist diese Hugh Laurie-Figur gar nicht so altbacken, weil er ja immer konfrontiert wird mit all dem, was er falsch macht in der Jetztzeit, mit seinem Sexismus, den er hat, mit seinem Fremdgehen. Und ich finde, Hugh Laurie ist einfach ein brillanter Schauspieler. Ich guck dem unglaublich gerne zu. Er ist ja bekannt geworden mit Dr. House. Da war er ja so ein grausamer Zyniker und darunter hatte er ein gutes Herz. Hier ist er irgendwie so oberflächlich charmant und darunter kalt wie Eis. Und das ist auch wunderbar zuzuschauen, finde ich.
Was ich interessant an Roadkill finde, ist, dass für mich diese Serie so als Korrektiv wirkt zu diesen Polizserien aus den USA, die einfach komplett off the rail gegangen sind. House of Cards ist so ein tolles Beispiel. Das hat doch nichts mehr mit Politik zu tun. Das ist ein Erotik-Sex-Krimi letztendlich, wenn man so will. Und diese Serie, und deshalb ist es ja auch sehr toll, dass sie eben nicht so brutal die Verbindungen in die Gegenwart sucht, versucht wirklich sich nochmal diesen politischen Raum neu zu erzählen. Man kann auch sagen, das stimmt, dass es so durch die Neujustierung auch ein Schritt zurück ist, aber wie Susanne gerade gesagt hat, die Konflikte, die aufgemacht werden, die nimmt doch diese Serie sehr undramatisch in den Blick. Das ist so ein bisschen wie diese Jazzmusik, die drunter liegt. Die gibt das schon vor, was das sein wird. Es wird eben nicht dieses Bum, Bum, Bum sein im Weißen Haus und
brillante
so weiter.
Brillante Musik übrigens.
Großartige Musik fand ich auch. Und ich will noch sagen, das Argument dieser Altherrenfantasie, das ist mir egal. David Hare hat diese Serie geschrieben. Er ist ein alter Herr. Ich weiß gar nicht, was er sonst machen sollte. Das ist ein harter Linker, der die konservative Politik Englands seit Jahrzehnten hasst und in seinen Werken permanent anprangert. Und dass er versucht, hier einen Tory-Politiker fast schon ernst zu nehmen, indem er ihm auch nicht als so einen Adligen hinstellt. Ich finde es interessant, dass die Figur von Hugh Laurie auch ein Arbeiterkind eigentlich ist und dadurch seine eigentlichen politischen Werten immer neu justieren muss. Er ist eben konservativer Politiker, er ist machtbewusst, er betrügt seine Frau. Übrigens, seine Liebhaberin wird gespielt von Babette Knudsen, bekannt aus Borgen. Das ist so ein Augenzwinkern zu dieser anderen Serie, an die man eben nicht dran möchte. Aber auch die war ja so gestrickt, dass sie sich Politik sehr ernst verschrieben hat. Ich finde das eine sehr, sehr
tolle Politik-Serie. Aber das macht die Serie ja nicht.
Doch, das macht sie.
Nein, sie ist nicht nah an den politischen Themen. Sie ist völlig weit weg. Ihr habt es ja gesagt. Es sind diese absurden privaten Themen. Die zwei ehelichen Töchter, die irgendwie nicht so sind, wie er das möchte. Dann die neue Tochter, die ihm da zugeschanzt wird. Dann die Beziehung zu seiner devoten Ehefrau, dann die moderne Geliebte. Das sind alles private Themen und es wird so getan, als sei es eine Darstellung des konservativen politischen Lebens in England. Aber es ist es nicht. Es geht überhaupt nicht darum. Und dann diese absurde Geschichte mit dem NHS, den er halt in die USA verkaufen will, mit dieser noch absurderen Journalistin, die dann, ich will nicht zu viel verraten, aber das ist das macht.
Ja, ich meine, die Journalistin in House of Cards ist ja noch viel lächerlicher. Hier hatte ich wenigstens das Gefühl, dass diese Zeitung, für die sie arbeitet, eine richtige Zeitung ist. Und man merkt nochmal, unter welchem Druck da private Medien stehen.
Durch den Klischee-Chefredakteur, ne, der auch wieder so eine klassisch männliche Rolle ist.
Ja, es ist ein fiktionaler Stoff. Das ist so keine Dokumentation über die Bild-Zeitung oder über die New York Times. Also ich meine, die guckt mal, in vier
Folgen. Ist eine Dokumentation?
Aber Henrik, aber in vier Folgen gibt es so viele Konflikte, die hier aufgemacht werden. Und allein
aber
die Frage,
ja, aber sie werden alle nur aufgemacht. Es wird nichts zu Ende erzählt. Und
Bits
am Ende wird alles mit
aber
einem Augenzwinkern der Chauffeurin legitimiert.
Ich glaube, dass es schon aber auch um diese Figur Hugh Laurie geht. Es ist eben auch dann doch irgendwie so eine Charakterstudie eines narzisstischen, konservativen Politikers mit einem liberalen Touch in allen Facetten. In der Politik.
Alles, was ihr erzählt, das hätte ich so gerne gesehen. Ich hätte so gerne diese Serie gesehen, die ihr da beschreibt.
Aber dieser Mann ist doch nicht eindeutig. Das ist ja auch das Spannende. Wir sehen doch in jeder Folge 7-mal, wie er sich wechselt. Allein die Art und Weise, wie er diese Gefängnisreform als neuer Justizminister durchpeitscht, gegen sein eigenes Ministerium. Diese Widerstände, die er da, natürlich, warum macht er das? Weil seine eigene Tochter im Gefängnis ist. Natürlich die Frage, wie und wann reagieren Politiker? Aus welchen Gründen, aus welchen Wertekanon heraus? Und wie ändert sich dieser Kanon im Druck des politischen Alltags? Das ist natürlich erstmal nur angerissen in 4 Folgen, aber die vielen Arten, die diese Serie hier aufmacht, das ist viel komplexer als 6 Staffeln House of Cards. Wirklich. Viel komplexer und viel realistischer, wenn man so will.
Ich weiß nicht, ob du die beiden anderen überzeugst.
Nee, kann ich nicht. Aber ich wollte es nur mal einen Punkt machen, dass diese Serie alles andere als eine Altherrenfantasie ist, sondern eine sehr interessante kleine Studie über politische Machtverhältnisse, Privatsphäre, Freiheit. Das sind große Themen, die hier letztendlich auch verhandelt werden.
Ich würde sagen, wir bewerten.
Ja. Ich mach mal als erster, damit ich den anderen Ton von Danny DeVito, der unterstützt mich hier. Also für mich ist Roadkill ein Top.
That I love, I absolutely love.
Sehr schön. Wollen wir zur Abwechslung mal vielleicht einen anderen hören, eine andere Bewertung?
Anna.
Ich nehme an, dass wir die hören können. Anna.
Ja, ich spiele bitte den anderen.
Bullshit. Bullshit.
Henrik, deine Meinung?
Spiel ihn bitte nochmal.
Bullshit. Bullshit.
Ja, und ausgleichend hören wir doch nochmal die Bewertung top.
That I love, I absolutely love.
Das war dann das letzte Wort zu The Roadkill. Die Serie kann man über den iPlayer der BBC sehen oder in Kürze bei uns auf Magenta TV. Und es geht weiter in unserem Serienquartett im Deutschlandfunk Kultur mit einer Miniserie. Bei der kämpft Ethan Hawke als John Brown für das Ende der Sklaverei in den USA. The Good Lord Bird heißt die Serie und Susanne stellt sie vor.
Ja, die Serie beginnt mit der Notiz »Alles ist wahr« und dann »Das meiste davon ist passiert«. Es ist eine freie Umsetzung eines Romans von James McBride aus dem Jahr 2013, aber John Brown gab es wirklich. Er hat Mitte des 19. Jahrhunderts für die Abschaffung der Sklaverei gekämpft und zwar mit durchaus brutalen Mitteln. Er hat zum Beispiel Sklavenhalter ermordet und mit einer Art Miliz das Waffenarsenal des US-Heeres im heutigen West Virginia besetzt und wollte damit die Sklaven bewaffnen und einen Aufstand anzetteln. Der Aufstand hat dann nicht geklappt, aber die Aktion gehörte mit zu den Auslösern des Bürgerkrieges. So, Ethan Hawke hat diesen Roman von James McBride gelesen und er war so begeistert, dass er die Serie zusammen mit Mark Richard entwickelt, mitgeschrieben und die Serie produziert hat. Und er spielt John Brown in einer Mischung aus Leidenschaft, furiosem Eifer und Wahnsinn.
My name is Captain John Brown! And I am here in the name of the great King of Kings!
Ja, so klingt es immer wieder und die Frage ist, ist John Brown Prophet oder ein Irrer? Was man sagen kann, auf jeden Fall tritt die Serie nicht in die Falle der heiligen Verehrung des weißen Retters, auch weil die Geschichte aus der schwarzen Perspektive erzählt wird, nämlich der des Sklavenjungen Henry, der unfreiwillig zu dem Trupp stößt und weil John Brown denkt, Henry sei ein Mädchen, läuft Henry dann auch noch in Mädchenkleidung durch die Serie. Das Ganze ist lustig und absurd, die Gewalt ist grausam, Leute werden enthauptet, erschossen, Blut fließt aus den Köpfen und ihren Arm. Aber es ist keine simple Rachegeschichte à la Django Unchained, sondern zeigt, dass Geschichte nicht kohärent und geradlinig ist, sondern kompliziert und sehr durcheinander.
Henrik, diese Geschichte schildert ja den Vorabend des amerikanischen Bürgerkrieges. John Brown ist jedem amerikanischen Schüler ein Begriff. Muss man denn studierter Amerikanist sein, um diese Serie zu genießen?
Ja. Nein, muss man nicht. Also mir war die Geschichte um John Brown auch nicht wirklich bekannt vorher. Und ich muss sagen, gerade durch die Darstellung von Ethan Hawke ist das Ganze wirklich so sehenswert. Also mich hat Ethan Hawke hier in dieser Rolle als John Brown, und ich glaube, anfänglich wollte er ihn selbst eigentlich gar nicht spielen, aber er hat sich dann doch dafür entschieden, ihn zu spielen. Und er geht so auf in dieser Rolle, er reibt sich so hier auf und mich hat das total erinnert an diese Tradition mit diesen Hauptdarstellern dieser ersten großen Serienwelle. Ich musste hier die ganze Zeit an James Gandolfini denken, wie er als Tony Soprano nicht mehr nur ihn gespielt hat, sondern ihn gelebt hat. Und er macht deutlich, dass John Brown sowohl total idiotisch und durchgeknallt war und gleichzeitig vielleicht auch genial. Und diese Fragezeichen bleiben bis zum Schluss stehen, sie bleiben offen. Und das ist gut so, glaube ich. Ich glaube, es ist genau richtig.
Ich finde ja auch, dass er von Folge zu Folge besser wird, weil er immer weiter eintaucht. Also mit der Länge seines Bartes wird ja auch sein Wahnsinn immer größer. Und auch der Sabber, der ihm irgendwann bei seinen Reden, die ja immer fanatischer werden, irgendwie aus dem Mund spritzt, das ist ja alles over the top. Aber im Gegengewicht haben wir dann eben diesen Perspektivwechsel mit Henry. Und da ist ja dann auch nochmal irgendwie, also es ist ein befreiter Sklavenjunge, der eigentlich ein neues Leben vor sich hat, dann aber die Identität als Mädchen übergestülpt bekommt und diese Rolle auch spielen muss, um zu überleben, aus Angst um sein eigenes Leben. Also er ist von der Sklaverei befreit, nur um dann schon wieder nicht seine eigentliche Identität haben zu können. Und die einzigen, die das merken, die einzigen, die merken, dass Henry ein Junge ist und kein Mädchen, sind die anderen Schwarzen, die er unterwegs trifft. Und wie Joshua Caleb Johnson das spielt, der ist für mich direkt eigentlich an zweiter Stelle zu Ethan Hawke zu nennen.
Also ich finde auch alles genial an dieser Serie. Das ist wahrscheinlich neben Mrs. America eine meiner Lieblingsserien des Jahres 2020, weil hier stimmt wirklich alles. Also die Vorlage stimmt, die Skripte stimmen, die Darsteller, der Ton der Serie, der Humor, was sehr wichtig ist, ja, der Blick auf die hässliche Seite der Geschichte, die dadurch nicht verzerrt wird. Wer wissen will, was eine dieser vielen Sünden der USA ist, der muss diese Serie letztendlich sehen, weil das, was wir dort gezeigt bekommen, ja, die Abolitionisten im Norden, die die Sklaverei abschaffen wollen, die im Süden, die dann heftig daran festhalten und wie sich das von beiden Seiten her entzündet durch, und das finde ich so brillant, durch reinen Fanatismus. Das sind ja keine Helden, keine Weißgezeichneten. Der John Brown ist ein gestörter christlicher Fundamentalist, der macht das, was er macht, weil er ein Fanatiker ist und nicht, weil er der große Retter ist. Alle sind mehr oder weniger gestört. Ich finde es auch sehr schön, wenn diese Serie anfängt, historische Figuren nochmal aufzunehmen, die es wirklich gab. Es gibt einen sehr berühmten Abolitionisten in New York, den er dann besucht, John Brown. Aber John Brown wirkt dann in diesem gesitteten New Yorker Verhältnissen wirklich wie so ein Wahnsinniger aus dem mittleren Westen. Auch Harriet Tubman tritt auf, still und leise, aber auch irgendwie wirr und verletzlich. Ich finde sehr schön, dass diese Serie das Heldenhafte eben nicht macht.
Gerade auch bei den schwarzen Figuren, du erwähnst den Abolitionisten Frederick Douglass.
Ich hatte den Namen vergessen, richtig.
Ein Held in Amerika, aber in der Serie irgendwie so ein eitler Dandy mit dem Hang zum Alkohol. Und es ist sehr smart, dass es so dargestellt wird, damit eben auch das Stereotyp vom noblen Schwarzen widerlegt wird, wie man es ja sonst in diesen Heldengeschichten hat, wo die hehren Schwarzen für die Befreiung der Sklaven kennen, wie man so ein ganz bisschen, sorry, bei Harriet, der Weg in die Freiheit von Casey Lemons gesehen
definitiv.
Hat. Harriet Tubman taucht auch auf jetzt hier in der Serie, aber vor der hatte man, glaube ich, auch so ein bisschen zu großen Respekt. Sie ist die klassischste Heldenfigur in der Serie, aber die hat auch nur einen ganz kleinen Auftritt. Alle anderen Figuren sind irgendwie...
Aber sie sieht wirr aus. Irgendwie auch ehrlich gesagt, wenn sie da reinkommt, dachte ich mir, das ist Harriet Tubman, die sieht aus wie so eine wirre Frau, die sie gerade reingelassen haben. Aber den Respekt, den sie verströmt, den merkt man natürlich.
Mhm.
Die Serie ist brillant. Ich wollte nur mal sagen, da beneide ich die Amis drum, dass sie sich über diese Ursünden ihrer Geschichte, die... wie wir dieses Jahr allein schon wieder erlebt haben, sich bis heute in jede Lebensphase jedes Amerikaners ziehen, wie sie es dann dennoch schaffen, durch so ein Unterhaltungsformat wie eine sechsteilige Miniserie recht hart mit sich ins Gericht zu gehen, dennoch zu unterhalten, dennoch einen Diskurs zu führen. Also das hätte ja auch tierisch scheitern können, die ganze Nummer. Deshalb ist es gut, dass wir das alle so abfeiern, weil ich finde auch, dass ein deutsches Publikum sich dieser Serie nähern sollte.
Denn sie ist auch irgendwie anstrengend, oder? Also
ja,
es ist nicht nur ein Sehvergnügen, muss man gleichzeitig auch sagen.
Die
ich
Amerika
habe tatsächlich irgendwann auf Deutsch umgeschaltet, damit ich irgendwie die Chance habe, überhaupt was zu verstehen.
Ja, es ist auch so eine Hysterie, die sich über alles legt. Weil dieses Amerika, ich glaube im 19. Jahrhundert, das war so ein hysterischer Ort letztendlich, nicht wahr?
Also ich glaube, was ich auch meine mit anstrengend ist, dass klar wird, dass Geschichte nicht geradlinig ist, weil man verliert ja irgendwie den Überblick, wer kämpft hier gegen wen und was soll das eigentlich?
Ja, genau.
Es ist so...
Ja, und so ist auch die Erzählung angelegt, ne?
Genau,
in
der Rückschau werden uns viele Filme ja so erzählt, es gab einen Weg und der wurde radikal verfolgt, der wurde hier nicht verfolgt. John Brown war irgendwie verrückt, hatte irgendwelche wahnsinnigen Vorstellungen, aber er führte seinen Trupp von Schlacht zu Schlacht und die werden abgemeuchelt und es ist überhaupt nicht klar, wo das hingeht.
Und dennoch gibt es eine große Empathie.
So hanebüchend ist ja hier, wird ja hier auch die Story aufgebaut und in seiner Hanebüchenhaftigkeit, kann man das so sagen, ist es dann ja auch wieder konsistent, so, weil genau so war's. Und die Serie wirft einen ja auch von Anfang an direkt ins Geschehen hinein. Es wird nichts erklärt, es wird nichts aufgemacht. Auch hier übrigens nochmal eine Parallele zu den Sopranos und zu diesen Serien aus dieser Zeit, ne, wo man sofort hineingeworfen wird. Es gibt nichts Erklärendes, man muss sich selbst zurechtfinden als Zuschauer, man muss Ankerpunkte finden. Genau, wie gesagt, es ist ein bisschen Arbeit dabei, ne, die man investieren muss.
Das Spannende ist ja, dass diese Serie auch als Korrektiv, wie Susanne gesagt hat, das kann man nicht stark genug betonen, Geschichte nochmal auf das Maß des Menschlichen zurückstutzt. Denn die Geschichte, die dort erzählt wird, ist ja der Anschlag auf ein Waffenlager in Virginia. Dieses Waffenlager ist, glaube ich, kleiner als das Studio, in dem wir gerade sitzen, zumindest ich und Susanne. Und das ist einfach lächerlich, das ist so ein Schuppen. Und deshalb ist ja fast der Bürgerkrieg wegen dieser Aktion ausgebrochen. Das muss man, diese Zurechtstutzung auf die Kälte, auf die Orte, auf das Menschliche, dass Geschichte eben nichts Heroisches hat und durch die Filme dann nochmal so eine Art, wow, was waren die Menschen damals für krasse Helden? Nein, es waren keine Helden, es waren verrückte Fanatiker und Gestörte und sie waren ehrlich gesagt auch nicht viel besser, als wir es jetzt sind und wir sind auch nicht viel besser, als sie es letztendlich waren. Das werden dann die nächsten Serien über unsere Zeit machen. Aber das ist wirklich toll, das ist eine große, große Leistung, diese Serie, sehr schön.
Gut, ich würde sagen, wir werten, oder?
Ja, gut. Dann fang doch du an.
Also für mich eindeutig ein Top.
That I love, I absolutely love.
Jetzt Henrik.
Na klar, ein Top.
That I love, I absolutely love.
Und Anna.
Das würde ich gerne nochmal hören.
That I love, I absolutely love.
Dem kann ich mich nur anschließen.
That I love, I absolutely love.
Viermal Top für The Good Lord Bird, zu sehen bei Sky Atlantic.
Wir kommen zur vierten und letzten Serie unserer heutigen Serienquartett-Ausgabe hier im Deutschlandfunk Kultur. Und das ist die britische Sky-Serie Two Weeks to Live mit der Game of Thrones-Darstellerin Maisie Williams auf blutiger Mission. Henrik Evert.
Ja, die 21-jährige Kim hat eine Mission, wie du schon sagst. Endlich die vielen Dinge machen, die sie noch nie in ihrem Leben getan hat. Trinken, feiern, Filme gucken und dann will sie noch einen Gangsterboss umlegen. Der hat nämlich vor 15 Jahren ihren Vater getötet. Und das Besondere an Kim ist, sie ist tief in den Wäldern Schottlands in einer einsamen Hütte aufgewachsen mit ihrer Mutter, die sich dann wohl nach dem gewaltsamen Tod des Vaters zu einer krankhaften Beschützerin ihrer Tochter entwickelt hat. Und so lernt sie jetzt gleich am ersten Abend ihrer Ausreißertour die Brüder Nicky und Jay kennen. Und während Nicky sich ein bisschen in Kim verliebt, spielt Jay ihr einen Streich. Er gaukelt ihr vor, dass die Welt in 2 Wochen untergehen wird. Kim glaubt das sofort. Schließlich hat sie ihre Mutter 15 Jahre lang für die Apokalypse ausgebildet. Sie springt auf, um keine Zeit mehr zu verlieren, den Mörder ihres Vaters zu töten. Und das Unglück nimmt seinen Lauf, als dabei nicht nur der Gangsterboss selbst, sondern auch sein Leibwächter stirbt.
Dear Mom, I'm sorry for leaving. Again. The world is a scary place. But I can look after myself, Mom. Hello, Jimmy. You killed my dad. Remember me.
There's 2 dead people!
We need to leave, bro.
What's happening? Who are they? Why are they attacking you?
Ja, und so stehen sie da, die beiden herzlichen Brüder und die Badass-Hinterland-Kämpferin, gespielt von Game of Thrones-Star Maisie Williams. Und nachdem dann auch noch Kims Mutter auftritt und Jay eine Tasche voller Geldbündel mitgehen lässt, nimmt das Ganze noch mehr an Fahrt auf. Bald sind ihnen 2 korrupte Polizisten auf den Fersen, die allem Anschein nach ebenfalls über Leichen gehen. Und der treue Nicky fragt sich die ganze Zeit nur, wo er da hereingeraten ist. Oder anders, als Zuschauer stellt sich darauf die Frage, wieso ist er in dieses Schlamassel hineingeraten? Es gibt Millionen Ausstiegsmöglichkeiten und die lässt er und sein Bruder konsequent links liegen. Und auch die Background-Geschichte um Kim und ihre Prepper-Mutter Tina lässt einige Fragezeichen entstehen, die man wegen der hohen Actiondichte dann immer mal wieder vergisst. Two Weeks to Live ist aber als Comedy gelabelt. Diesbezüglich hätte ich mir da tatsächlich eine weitaus höhere Gagdichte gewünscht. Und das Verständnis für Gags scheint bei den Machern vorhanden zu sein, nur mit dem Timing, dem richtigen Raum dafür hapert's. Deswegen hinterlässt Two Weeks to Live bei mir schon einige Fragezeichen und fühlt sich ja aufgrund der guten Besetzung und der schönen Idee dann doch ein wenig an wie eine vertane Chance.
Ja. Könnt ihr mir eine Frage beantworten? Warum zur Hölle ist das eine Serie und kein Spielfilm, der ungefähr 90 Minuten dauert? Diese Serie, es macht einfach keinen Sinn, dass das eine Serie ist. Wirklich gar keinen.
Na, ist es ja im Prinzip.
Es ist nur eine Serie, weil Serien produziert werden.
Ja, also genau, es ist eine Serie, weil Serien produziert werden und es ist eine Serie, weil ein ähnliches Format schon mal relativ gut funktioniert hat, sowohl als Film als auch als Serie, nämlich Where's Hannah, der Film von Joe White und dann die Serie, die Amazon Prime-Serie, die ja ein ganz ähnliches Prinzip hat. Eine in Isolation in den Wäldern aufgewachsene Jugendliche bricht aus und lernt die Realität, die Gegenwart kennen und muss sich da behaupten, nur dass ihr eben nicht erzählt wird, dass die Welt in 2 Wochen untergeht. Das Ganze ist dann irgendwie noch so ein bisschen ein gewagter Vergleich, weil die zweite Serie, die, mit der ich sie jetzt vergleiche, um Längen besser ist. The End of the Fucking World, über die wir auch geredet haben. Es ist irgendwie, Henrik, du hast es eben gefragt, wo sind die beiden da hineingeraten? Das ist eine Frage, die ich mir beim Gucken der Serie mehrfach gestellt habe. Wo bin ich da, um Gottes Willen, reingeraten?
Also ich würde gerne eine zarte Lanze brechen für diese Serie, aber auch nicht zu stark. Ich habe die Serie als letzte geguckt von den 4 und fand das dann, ehrlich gesagt, eine sehr angenehm straighte Erzählung, die nicht überfrachtet war, wo nicht 1000 verschiedene Stränge erzählt wurden. Ich finde, man muss sie als Comedy sehen. Ich finde es super, dass sie dazu steht, dass sie guten alten Slapstick kultiviert. Sie will nicht schlau sein. Die Protagonistin, eine Sache, die sie tun möchte, ist, sie möchte mal in einen Pub gehen, dann sieht man sie hereinstöckeln. Sieht eigentlich erstmal total schick aus, aber dann stolpert sie und reißt erstmal 3 Biere um. Ich kann da lachen. Es ist Slapstick. Es ist nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ich habe auch 1, 2, 3 Mal gelacht, aber das Potenzial, glaube ich, das humoristische Potenzial, da stimme ich Henrik zu, ist hier nicht bei weitem ausgeschöpft. Also gerade, wenn man weiß, dass das eine britische Produktion ist, da muss mehr gehen. Letztendlich ist der Running Gag dieser Serie sie ist tough und er ist total die Wussy und weiß gar nicht, was ihm geschieht und wird immer ohnmächtig, wenn irgendwie Gewalt um ihn herum passiert. Das trägt vielleicht 2, 3 Gags, dann hört es auf. Dann hast du ein korruptes Polizistenpaar. Das ist auch dann wiederum in dieser humoristischen Linie. Er ist irgendwie so halb tough, sie ist viel tougher und so weiter. Vertane Chance, das trifft's letztendlich. Aber ich weiß auch nicht. Also es gibt ja diese Filme wie Hot Fuzz oder so weiter aus Großbritannien, die mit Simon Pegg und so. Ich habe diese Serie genau so betrachtet, dass ich dachte, eigentlich ist es so ein Stiefkind dieser Filmreihe und genau so irgendwie vergessen und verlassen, wie Stiefkinder nun mal manchmal sind.
Ich habe mich auch gefreut über den Slapstick. Wunderbar, sowas mal wieder zu bemühen und auch in eine Comedy-Serie zu packen, gerade auch in eine britische. Aber ansonsten auch immer alles nach dieser Formel, spannende Hans-Zimmer-Musik, Abbruch, peinliche Situation. Ne? Ja. Das kann man mal machen, aber das wird halt überstrapaziert, wenn man keine Idee hat für andere Gags. Und ich glaube, auch die Figurenkonstellation gibt da nicht genug her für Gags. Und daraus wird weder Drama noch Komödie gezogen.
Ich würde nur sagen, ihr benutzt alle die Referenzen, was die Serie ist. Ich finde, sie entwickelt irgendwie einen eigenen Charme. Sie ähnelt gewissen, aber sie kriegt irgendwie hin, einen eigenen Ton zu entwickeln. Und ich würde sagen, die Figurenkonstellationen sind schwierig. Maisie Williams als Protagonistin funktioniert für mich ziemlich gut. Der gucke ich gerne zu, weil sie es irgendwie schafft, mit ihren Superkräften zu spielen, tollpatschig zu sein und ein gutes Timing hat.
Vielleicht liegt es ja daran, dass diese Serie eben doch letztendlich eine kontinuierliche Handlung, die eigentlich eine 2-Stunden-Handlung ist, etwas zu sehr streckt. Vielleicht wäre mal hier wirklich der Mut zu einer Serie gut gewesen, sich eben Zeit zu lassen und nicht das alles quasi in einer Handlung und nur nochmal zwischendurch geschnitten, damit es eine Folge wird. Also vielleicht ist das hier gerade der umgekehrte Fall von The Undoing. Vielleicht wäre hier mal eine Serie gut gewesen und nicht ein Spielfilm, der seriell erzählt ist, so rum.
Ja, bewerten. Wollen wir bewerten?
Ja, wer will denn anfangen? Der fragt. Ich fange an.
Doch alle zusammen.
Nein, wir können nicht zusammen, weil ich glaube, das ist ein bisschen gespaltener. Also ich kann mich nicht überzeugen, deshalb Flop.
Bullshit. Bullshit.
Anna.
Ein Flop.
Bullshit. Bullshit.
Dann hören wir Henrik.
Ich reihe mich ein in die hohe Flop-Dichte heute. Ein Flop.
Bullshit. Bullshit.
Das letzte Wort hat Susanne.
Ja, ich glaube, das tut mir leid. Ich möchte wirklich dann nochmal mich stark machen für die Serien. Top.
That I love. I absolutely love.
Ja, 2 Weeks to Live. Die Serie ist in Deutschland ebenfalls bei Sky zu sehen.
Und weil das Jahr 2020 ein unübersichtliches war und so mancher Film, so manche Serie auch einfach untergegangen ist, haben wir die besinnlichen letzten Tage genutzt und nachgedacht, welche Serie unserer Meinung nach noch einmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat, welche wir Ihnen also ganz persönlich nochmal ans Herz legen wollen. Und da gehen wir reihum und wir beginnen, ich glaube, das ist schon gute Tradition bei Anna.
Für mich tatsächlich eine Serie des Jahres, über die ich sehr, sehr gerne mit euch im Serienquartett gesprochen hätte, ist die britische Serie I May Destroy You von Michaela Cole, in der sie ihre eigene Geschichte erzählt von einer jungen Frau, die eines Abends nach einem Kneipenbesuch vergewaltigt wird und bruchstückhaft versucht, ihre Erinnerungen zusammenzusetzen. Und es ist eine Serie, bei der es sehr schwer fällt, das Geschehene an sich abperlen zu lassen. Und das ist eine Serie, die auch wehtut. Und genau das will Cole. Und das ist eine Serie, die unglaublich wichtig ist, nicht erst seit der MeToo-Debatte.
Jetzt Henrik.
Ich schlage vor, man sollte sich unbedingt mal die deutsche Comedy-Serie How to Tatort anschauen. Die ist ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Also sie hat mich wahnsinnig überrascht. Ich war darauf eingestellt, absolut enttäuscht zu werden davon und ich fand sie großartig. Ich finde, sie ist ein Kleinod. Sie ist witzig, sie ist nicht zu groß gedacht, sie bleibt in ihren Grenzen und bedient total. Also das neue, ganz kurze Erklärung, das neue Bremer Tatort-Team spielt sich selbst, wie sie sich vorbereiten auf ihren Bremer Tatort. Jasna Fritzi Bauer, der dänische Game of Thrones-Star Dar Salim und Luise Wolfram. Und nehmen dabei halt sehr sich selbst aufs Korn und auch den in diesem Jahr 50-jährig gewordenen Tatort.
Es gibt viele Game of Thrones-Stars, merke ich gerade. Henrik mit seinem Tipp, jetzt Susanne.
Hier Game of Thrones frei. Kein, sagen wir mal, Nischentipp. Haben durchaus viele Menschen gesehen, aber ist hier nicht besprochen worden. Die Netflix-Serie Das Damen-Gambit. Die beste Darstellung des Schachs in einer Serie, wie ich finde, erzählt die Geschichte der Schachkarriere der jungen Beth Harmon in den 1950ern. Ist eine Geschichte voller Obsession, zu der nicht nur das Schachspiel gehört, sondern bei ihr auch Medikamente und der Alkohol. Eine Geschichte von Emanzipation, ohne dass sie ausgestellt wird. Eine Geschichte über Heranwachsen und Hybris und eben Schach.
Ich würde gerne eine zweite Staffel vorstellen, einer Serie, die wir in unserem allerersten Serienquartett vorgestellt haben. The New Pope, Staffel 2, kam dieses Jahr raus und ist total untergegangen. Zu Unrecht, denn sie ist weiterhin brillant und genial. Diesmal gibt es zwei Päpste, unter anderem einen goth-liken Melancholiker aus Großbritannien, gespielt von John Malkovich. Das sind 6 geniale Folgen wieder mal auf einer großen Skala. Weiterhin so eine Art für mich Goldstandard der Serie.
Ja, das war also dann das erste Serienquartett dieses neuen Jahres. Sie können die Sendung natürlich auch nachhören. Unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild finden Sie, oder Sie können Vollbild als Podcast abonnieren, zum Beispiel über die DLF Audiothek App.
Und wir bedanken uns bei Anna Wollner und Henrik Evert. Danke euch beiden.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Und wir, das sind Patrick Wilinski
und Susanne Burg.